Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner Mikrofon herzlich willkommen. Eine unbegrenzte Kreditzusage bekommen Unternehmen, die wegen der Corona-Pandemie in eine Schieflage geraten. Und zwar von der Bundesregierung, die vor gut einer Stunde ihr umfassendes Maßnahmenpaket vorgestellt hat.
Deshalb haben wir beide gemeinsam uns dazu entschlossen, eine unbegrenzte Hilfszusage zu machen im Hinblick auf das, was an Bürgschaftsprogrammen zur Liquiditätsabdeckung notwendig ist. Das bedeutet, dass rund eine halbe Billion Euro zur Verfügung stehen. Und das ist der Anfang. Wir haben zugesagt, dass es an fehlendem Geld und an fehlendem politischen Willen nicht scheitern soll,
sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und fügte hinzu, kein gesundes Unternehmen sollte wegen Corona in die Insolvenz gehen, kein Arbeitsplatz sollte verloren gehen. Ein unbegrenzter Schutzschild also für Unternehmen wurde da auf den Weg gebracht heute in Berlin. Neben Steuererleichterungen für Unternehmen und ein leichterer Zugang zu Kurzarbeitergeld, der heute schon parlamentarisch im Schnelldurchlauf verabschiedet wurde. Die Bundesregierung, die zeigt also Handlungsbereitschaft und damit schalten wir zu Claudia Werle in den Frankfurter Börsensaal am Tag nach einem historischen Kursabsturz an den Börsen. Frau Werle, haben diese Maßnahmen denn die Gemüter jetzt etwas beruhigt?
Ein bisschen zumindest haben sie die Gemüter beruhigt. Der DAX heute mehr als 8% im Plus, der steigt auf 9.930 Punkte, wobei an der grundsätzlichen Lage hat sich ja recht wenig geändert. Man versucht jetzt halt einfach dieser schnellen Ausbreitung der Pandemie keinen Vorschub zu geben und eben, Sie haben es ja angedeutet, es geht jetzt um konkrete Maßnahmen, um die Wirtschaft zu stützen.
Wie werden diese konkreten Maßnahmen denn bei Ihnen jetzt an der Börse beurteilt?
Neben mir sitzt Ulrich Carter, der Chefvolkswirt der Deka Bank. Herr Carter, die Bundesregierung macht Nägel mit Köpfen. Von einem unbegrenzten Kreditprogramm ist die Rede. Was ist davon zu halten?
Nun, es war die richtige Botschaft zur richtigen Zeit. Sie ist glaubwürdig und ist in der Lage, die vielen, vielen Befürchtungen für die deutschen Unternehmen, das geht bis in den Mittelstand und den kleinsten Mittelstand runter, wirksam zu besänftigen. Das ist ein Whatever it takes von der Regierung. Dieses Whatever it takes hat die EZB in der Eurokrise sehr erfolgreich eingesetzt, nämlich mit unbegrenzten Mitteln. Vor allen Dingen die Erwartungsspirale, die Abwärtsspirale in den Köpfen zu durchbrechen, die dann eben in solchen Situationen die Tendenz hat, sich tatsächlich in einer Form von selbsterfüllenden Prophezeiung tatsächlich in Realität umzusetzen. Und das muss unterbrochen werden und das ist heute geschehen.
Stichwort Kurzarbeit, die soll erleichtert werden. Das hat schon mal geholfen in Zeiten der Finanzkrise und heute?
Ja, es sind diese beiden Punkte. Die Kosten der Unternehmen müssen jetzt erleichtert werden, wo eben die Produktion stockt. Dafür ist die Kurzarbeit ein sehr, sehr effektives Mittel, ohne dass eben die Arbeitsplätze wegfallen oder gar die Firmen wegfallen. Es geht ja nicht darum, die deutsche Wirtschaft jetzt unbegrenzt durchzufüttern, sondern es geht nur darum, dass den deutschen Unternehmen innerhalb dieses Sturms nicht das Dach wegfliegt über dem Kopf. Und dieser Sturm, der eben durch eine Naturkatastrophe wie Corona ja teilweise auch ist, ausgelöst worden ist, ist hoffentlich in einigen Wochen vorbei. Und die Voraussetzungen, dann wieder anzuknüpfen an das, was vorher da war, sind jetzt mit diesem Maßnahmenpaket sehr, sehr stark gestiegen.
Wie ist es dann jetzt um Deutschland bestellt?
Wir haben genug Themen, auch ohne Corona. Auf der anderen Seite muss man sagen, die reine konjunkturelle Entwicklung Anfang des Jahres war besser, als das viele eigentlich schon erhofft hatten. Wir haben ja im letzten Jahr sehr enttäuschende Industrieergebnisse gehabt. Das war gerade dabei, sich richtig zu verbessern, als Corona kam. Und jetzt müssen wir sehen, wie weit wir in der zweiten Jahreshälfte an diesen Aufwärtstrend wieder anknüpfen können.
Das heißt, der Staat zeigt, er ist handlungsfähig. Wie sieht es jetzt aus, beispielsweise mit Blick auf Amerika?
Ja, die großen Teile der Weltfinanzmärkte befinden sich in den Vereinigten Staaten. Hier haben wir wieder noch besondere Situationen mit hochverschuldeten Unternehmen in der zweiten Reihe, die jetzt genau in die gleichen Schwierigkeiten kommen. Die Notenbanken können an dieser Stelle eigentlich gar nicht so viel tun. Wir haben das erlebt, die Maßnahmen sind eben mehr oder weniger nicht so euphorisch aufgenommen worden. Auch in Amerika ist der Staat gefordert.
Ganz kurz, das heißt, Ungemacht könnte jetzt von ganz anderer Seite, beispielsweise aus den USA, kommen.
Nun, da steht ja auch die Pandemiewelle noch bevor. Und da haben wir sicherlich eine ganze Reihe von Fragen, die noch nicht gelöst sind. Von gesundheitlichen Fragen bis hin zu ökonomischen.
Sagt Ulrich Carter, der Chefvolkswirt der Deka Bank.
Ja, und die Fluggesellschaften, auch die amerikanischen Fluggesellschaften sind ja auch sehr betroffen vom Coronavirus, vor allem auch seit dem Einreiseverbot für Europäer. Wir werden auch später noch mehr dazu hören aus dieser Branche. Kann sich die Lufthansa-Aktie denn heute wieder erholen, Frau Werle?
Ja, da sehen wir wirklich ein sattes Plus von fast 20%. Die Lufthansa ist bei schon vor Corona, vor dieser Ausbreitung dabei, sich neu aufzustellen. Und ich denke mal, die kommenden Monate, die dürften nicht einfach werden.
Und auch auf die Bankaktien sollten wir schauen. Die sind ja auch gestern massiv unter die Räder gekommen. Die Deutsche Bank-Aktie kostet am Ende dieses schwarzen Donnerstags weniger als 5 Euro. Wie ist da aktuell die Lage?
Ja, die Papiere satte 16,5% im Plus. Die Deutsche Bank selbst gibt sich auch recht optimistisch, hält trotz der wachsenden Sorgen vor einer Rezession an den eigenen Jahreszielen fest, rechnet mit einer schnellen Erholung. Kurzfristig werde es für die Deutsche Bank keine dramatischen Auswirkungen geben. Ebenso heißt es zumindest aus dem Haus der Deutschen Bank.
Ja, und Volkswagen hat Absatzzahlen veröffentlicht heute, die doch sehr deutlich zeigen, wie wichtig der chinesische Markt für den Autokonzern ist, oder?
Das ist richtig. Es hat im Januar schon Einbrüche bei den Verkäufen gegeben. Das geht im Februar weiter. Die weltweiten Auslieferungen sinken im Februar um fast 25%. In China sind sie um fast 3/4% eingebrochen.
Ja, dann zum Schluss noch ein Blick auf die Wirecard-Aktie. Die ist ja heute auch vorne mit dabei, was nichts mit Corona zu tun hat.
Das ist richtig. Der Zahlungsdienstleister ist ja immer wieder in Schlagzeilen geraten. Der Vorwurf unter anderem unsaubere Bilanzierungspraktiken. Jetzt gab es Sonderprüfungen und von dieser Seite kommen recht positive Signale.
Schauen wir noch auf den Devisenmarkt. Was macht der Euro?
Kostet 1,1153 $. Die Umlaufrendite von -0,83 auf -0,68% gestiegen. Und die Feinunze Gold kostet $1,585.73.
Claudia Werle war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Bis zu 113 Milliarden Dollar weniger Umsatz hat der internationale Luftfahrtverband IATA bereits vor einer Woche prognostiziert für die Luftfahrtbranche wegen des Coronavirus. Eine Prognose, die mit dem Einreiseverbot für Europäer in die USA hinfällig geworden sein dürfte. Nicht nur amerikanische Fluggesellschaften müssen Flüge streichen. Auch die Lufthansa hat schon jetzt viele transatlantische Verbindungen gekappt. Ja, und auch der Frankfurter Flughafen bekommt das zu spüren. Mischa Erhardt über eine Branche im Krisenmodus.
Bis zum jetzigen Zeitpunkt schon wirkt sich die Epidemie für den Flughafenbetreiber Fraport drastisch aus. In den vergangenen knapp 2 Wochen seit Anfang März sind die Fluggastzahlen bei der Fraport um 35% eingebrochen. Im Frachtbereich ist der Rückgang mit 8-10% weit weniger stark und hat sich stabilisiert, weil China seine Wirtschaft langsam wieder hochfährt. Bei den Flugbewegungen insgesamt registriert das Unternehmen einen Rückgang von rund 15%.
Das ist aber, um das sehr offen zu sagen, nur ein Teil der Wahrheit. Denn wir sehen von Tag zu Tag, von Woche zu Woche ein Stück weit einen Hochlauf, weil der Virus sich eben verstärkt auswirkt. Gucken wir uns also die aktuellen Wochentage an, dann liegen wir hier eher bei -45% und Bewegung noch bei -28%. Das wird aber jetzt eher in die Größenordnung Richtung Passagiere gehen,
sagt Fraport-Chef Stefan Schulte. Diese düsteren Aussichten liegen vor allem auch an dem Einreiseverbot für Menschen aus Europa, das der amerikanische Präsident Donald Trump angekündigt hat. Schulte befürchtet, dass sich dadurch der Rückgang auf 60% erhöhen könnte. Die Lufthansa erarbeitet wegen der US-Einreisesperre gerade einen Sonderflugplan, wird aber weiterhin Flüge an bestimmte Ziele in den USA anbieten. Zu den konkreten Auswirkungen des Einreiseverbotes wollte sich die Kranich-Fluglinie noch nicht äußern. Das werde sie in der Bilanzkonferenz der Lufthansa in der kommenden Woche tun. Für die Fraport ist die Lufthansa vor allem an ihrem wichtigsten Standort in Frankfurt entscheidend. Denn zu normalen Zeiten sorgt der Lufthansa-Konzern am größten Flughafen Deutschlands für über 2/3 aller Flugbewegungen. Und die Lufthansa rechnet damit, dass sie ihr Programm in diesen Wochen um rund die Hälfte reduzieren wird. Branchenanalyst Guido Heumann von der Deutschen Bank.
Es gibt Fälle, wo Reisende, wenn sie zurückkommen aus anderen Ländern, direkt für 2 Wochen in der Quarantäne landen. Fliegen ist sicherlich im Moment sowohl im Businessbereich als auch bei Privatpersonen abgesagt.
Darauf genau stellt sich die Fraport ein. Seit Ende Februar läuft ein Sparprogramm, das den Angestellten unbezahlten Urlaub oder reduzierte Arbeitszeiten nahelegt. Neueinstellungen gibt es nur noch in einzelnen Ausnahmefällen. Alle Kosten werden überprüft. Und Kurzarbeit wird beim Flughafenbetreiber Fraport massiv kommen.
Das wird eher die Größenordnung Richtung 10.000 Mitarbeiter annehmen. Davon gehe ich derzeit mal aus, ohne dass ich die exakte Zahl im Moment habe. Aber da werden wir Sie gerne im Nachgang dann informieren, wenn wir Kurzarbeit beantragen.
In der kommenden Woche könnten die Anträge schon gestellt werden, vermutet Stefan Schulte. Wie sehr sich die Epidemie in diesem Jahr in die Gewinne fressen wird, kann das Unternehmen derzeit noch nicht abschätzen. Fraport geht aber davon aus, dass es sich um einen Einmaleffekt handelt, der also in einer überschaubaren Zeit dann auch vorbei sein wird. Im vergangenen Jahr hatte der Gewinn vor Steuern noch um rund 5% auf knapp 1,2 Milliarden Euro zugelegt.
Fraport leidet unter Passagierschwund. Micha Erhardt war das. Und wir schauen nach Großbritannien, wo Regierung und Notenbank sich bereits am Mittwoch konzertiert gegen die Corona-Krise gestemmt haben mit einem Milliardenpaket und einer sehr deutlichen Zinssenkung von einem halben Prozentpunkt. Die letzte Entscheidung, die Mark Carney, der Präsident der Bank of England, verkündet hat, bevor er den Staffelstab an diesem Wochenende an Andrew Bailey übergibt. Und dabei ist das Coronavirus bei weitem nicht die einzige Herausforderung, der sich Carney, der wegen seines Aussehens auch gerne mit George Clooney verglichen wird, zu stellen hatte in den knapp 7 Jahren an der Spitze der britischen Notenbank. Friedbert Meurer mit einer abschließenden Würdigung.
Ein entscheidender Tag für Mark Carney war der 24. Juni 2016, der Morgen nach dem Referendum. Was sollte er tun? Mit einem Ja der Briten zum Brexit hatte auch der Kanadier eher nicht gerechnet. Auch wenn er später meinte, Anzeichen dafür gab es eigentlich. Natürlich hätten wir den Brexit doch vorhersehen können. Denken Sie an die Finanzkrise. Die 10 Jahre danach waren die schlimmsten für die Entwicklung der Realeinkommen seit Mitte des 19. Jahrhunderts.
Die Bank of England will not hesitate to take additional measures as required.
Carney sah seine Aufgabe an jedem Morgen darin, die Märkte zu beruhigen. Die Bank von England wird nicht zögern, alles Erforderliche zu tun, um ihre Politik an die Märkte und die britische Wirtschaft anzupassen. Zinsen wurden gesenkt, Kredite bereitgestellt. Die britische Wirtschaft blieb in der Tat stabil. Das sei aber nicht Mark Carneys Verdienst, polterten damals führende Brexit-Befürworter. Sein Pessimismus schade bloß und er habe sich parteiisch pro EU in die Politik eingemischt. Das warf ihm zum Beispiel Wortführer Jacob Rees-Mogg in einer Anhörung im Unterhaus an den Kopf.
Why should anyone now trust you to set interest rates?
We have not, Mr. Rees-Mogg, we have not supported a side.
Warum sollte irgendjemand Ihnen vertrauen, dass Sie nicht die Zinsen nur für die Regierung senken? Mr. Rees-Mogg war seine Antwort. Wir haben uns nicht auf eine Seite im Wahlkampf geschlagen. Wir haben nur unseren Job gemacht, die Inflation niedrig und stabil zu halten.
Stable and predictable inflation, which is our remit.
75.000 Banker würden ihren Job in der City verlieren, warnte er einmal. In Wahrheit werden es aber wohl keine 10.000 sein. Aber Carney verteidigt sich. Die Zahl 75.000 gilt für den No-Deal-Fall. Die Bank of England sehe das als Worst-Case-Szenario. Andere preisen Mark Carney. Er habe der Bank von England Glanz verliehen, mit seinem eleganten Auftreten, das im Vergleich mit George Clooney einträgt. Vor allem aber, weil er sich als erster Notenbankchef weltweit vehement für den Klimaschutz eingesetzt hat. Anfangs wurde seine Passion belächelt, jetzt nicht mehr.
On climate change, we want action on the finance side.
Wir wollen beim Klimawandel, dass die Finanzwelt handelt. Nicht alle Investmentfirmen legen offen, wie viel sie in fossile Energien investieren. Wir wollen aber, dass das normal wird. Die Leute wollen wissen, wie ihr Geld investiert wird. Carney geht zurück nach Ottawa. Vielleicht, so wird spekuliert, will er kanadischer Ministerpräsident werden. Erst einmal aber wird er ehrenamtlicher Beauftragter der UNO für Klimaschutz und Finanzen. Und für die britische Regierung bereitet er die nächste Weltklimakonferenz in Glasgow im November mit vor. Seine letzte Arbeitswoche dürfte sich der Kanadier anders vorgestellt haben. Die Bank von England senkte wegen des Coronavirus die Leitzinsen um 0,5%. Es sind damit exakt die gleichen Krisenmaßnahmen wie damals am Morgen des 24. Juni 2016.
Über den scheidenden britischen Notenbankchef Mark Carney, Friedbert Meurer. Die Ausbreitung des Coronavirus bringt viele Unternehmen in Schwierigkeiten, nicht nur große Konzerne wie Volkswagen, auch kleine, vor allem wenn sie Geschäftspartner in China haben. Die Erfahrung macht gerade der schwäbische Unternehmer Martin Zollmann. Er hat viele Aufs und Abs in seiner Laufbahn erlebt. Jetzt ist sein Einfallsreichtum gefragt. Uschi Götz hat Martin Zollmann besucht.
Meterhohe Regale stehen in einer fast 100 Meter langen Produktionshalle. Spezialwerkzeuge sind auf den verschiedenen Etagen einsortiert. Werkzeuge für Spezialmaschinen, vor allem für die Holz- und Kunststoffverarbeitende Industrie.
Und wir machen auch Werkzeuge für Stein- und Glasbearbeitung. Das ist in Deutschland jetzt so arg bekannt, aber in Amerika sehr gut.
Sagt Firmenchef Martin Zollmann. In Arbeitshose und T-Shirt führt er durch die Halle. Seinen Händen ist anzusehen, dass er bisweilen mit anpackt. 10 Beschäftigte arbeiten in Melchingen bei der Zollmann GmbH und der dazugehörenden T-Tool Position GmbH. Schaut man aus dem Fenster, blickt man über die weite Albhochfläche. Hier in der Gegend, nahe Hechingen, gibt es etliche kleinere Unternehmen, die mit ihrem Ideenreichtum schon einige Krisen überstanden haben. Längst hat auch die Corona-Krise die Alb erreicht. Zollmann ist ein millionenschwerer Auftrag mit chinesischen Partnern weggebrochen.
Es geht um einen mehrere Millionen Auftrag für Textilmaschinen. Alles ist unterschrieben, notariell alles unterschrieben. Es sind verschiedene Gelder auch schon geflossen.
Die ganz großen Summen allerdings noch nicht. So ist das Projekt erst einmal auf Eis gelegt. Existenzbedrohend ist das für den Unternehmer dabei nicht. Doch an anderer Stelle spürt er die unterbrochene Lieferkette empfindlich. Der Schwabe importiert unter anderem Hartmetalle aus China. Das Material ist dabei um fast die Hälfte günstiger als auf heimischen Märkten. Zollmann zeigt ein fingernagelgroßes Metallstückchen.
Das sind jetzt zum Beispiel auch Sachen, die kommen da aus China teilweise, diese Hartmetallblätter. So Zeug ist teuer wie die Sau. Und wenn wir da halt irgendwann keine Nachlieferung mehr haben, dann haben wir ein Problem.
Dann gehen die Materialkosten in die Höhe. Die Krise als Chance nutzen, wie das gehen könnte, das kam Zollmann nach einem Gespräch mit einem chinesischen Geschäftspartner. Dieser fragte telefonisch ausgerechnet bei dem Werkzeughersteller an, ob er denn nicht 50.000 Fieberthermometer, konkret Scan-Thermometer, auch Fieberpistolen genannt, aus Deutschland nach China schicken könne.
Kann ich mal schön einen rumholen? Wie sieht die aus?
Zollmann ist mittlerweile in einem kleinen Besprechungszimmer. Er holt einen Scan-Thermometer, den er sich nach der Anfrage besorgt hatte. Mit so einem Teil lässt sich die Körpertemperatur des Gegenübers auf einige Entfernung messen.
Jetzt zeugen Sie nicht. Gucken Sie die Teile an.
Die Bitte des chinesischen Partners im Ohr startete Zollmann eine Recherche in der heimatlichen Medizinbedarfsbranche.
Ich habe mit denen geschwätzt. Die haben im November noch 50.000 Kett.
Doch diese Vorräte sind längst verkauft. Die Thermometer, so erfährt er, kommen alle aus China. Und auch diese Lieferkette ist schon lange unterbrochen. In China gefertigt, nach Deutschland exportiert und nun in China gebraucht. In diesen Zeiten zeigt sich auch, wie verschlungen und fragil Lieferketten sein können. Zollmann ist gelernter Elektromechaniker und Mechanikermeister. Kaum war er mit der Ausbildung fertig, richtete er sich in einem landwirtschaftlichen Nebengebäude seines Großvaters einen kleinen Betrieb ein. Mit Lohnarbeit für Bosch machte er seine ersten Schritte in die Selbstständigkeit. Doch mit dem renommierten Kunden gab es Ärger. Bald schon streckte der Jungunternehmer seine Fühler in Nachbarländer aus. Heute hat er Standbeine in Ungarn, USA und Asien. Auf viele Werkzeuge, die kleine Produktionshalle verlassen, hat der schwäbische Firmenchef ein Patent.
Marco, hast du mir schon den 16?
Der Unternehmer steht jetzt wieder in der Produktionshalle.
Gucken Sie, da hängt die Mutter durch das Patent.
Eng schmiegen sich Spannmutter und Spannzangenfutter aneinander. Eine Schwalbenschwanzverbindung, Hinterschnitt genannt, sorgt für die Einheit von Mutter und Futter. Vieles, was hier gemacht wird, versteht man nur in der Welt der Maschinenbauer und Werkzeugmacher.
Dieses Werkzeug gibt es nur bei uns und auch diese Spannmutter da oben.
Zollmann hat schon einige Krisen überstanden. In den 1990er Jahren etwa die Flaute im Maschinenbau. Später hinderte ihn seine Hausbank an Expansionsplänen. Aus Trotz verkaufte er eine millionenteure Halle und verlegte eine für Baden-Württemberg geplante Produktion nach Ungarn.
Wir sind in der Zwischenzeit in Ungarn auch schuldenfrei. Übrigens haben wir dort auch mit der Banker-Theaterkette genau irgendwann mal kalte Füße gekriegt und so weiter. Weil dann kam ja die 2009er-Krise.
Auch diese Krise traf den schwäbischen Unternehmer, die Aufträge gingen zurück. Diese Zeit nutzte der Chef, um sich wie in jungen Jahren an den Märkten umzusehen. Sein Credo:
Du musst diversifizieren. Und das habe ich gemacht, indem ich schon immer wieder in China war und rumgefahren bin.
Während Solmann neue Ideen weiterentwickelt, erholt sich die Wirtschaft so gut, dass er bisweilen Lieferschwierigkeiten hat. Am Stammsitz auf der Schwäbischen Alb baut er die Produktion wieder aus. Nun muss er abwarten, wie sich die Corona-Krise weiterentwickelt, wann und ob die Lieferketten wieder anlaufen. Doch der Unternehmer ist eben auch ein typischer schwäbischer Tüftler. Und so lässt ihn die Thermometerfrage keine Ruhe mehr. Ein zerlegtes Thermometer liegt jetzt vor ihm.
Ich glaube, wenn solche Sachen wie jetzt dieser Corona, dann kommt übermorgen was anderes. Ich glaube, dass die ganzen Staaten in Zukunft solche Fiebermessungen an die Flughäfen und überall einführen. Egal, was der Herr Spahn sagt. Der Herr Spahn sagt, das hat keinen Wert. Aber wenn er ein paar rausfiltriert, wo gerade außer mit 39 Grad nach Deutschland reinfüllen, dann hat er die eben schon mal weg.
Und seit einiger Zeit denkt der schwäbische Firmenchef darüber nach, wie sich nicht nur Fieberthermometer wieder hierzulande produzieren lassen.
Die schwäbische Zollmann GmbH porträtiert von Uschi Götz. Zur Wirtschaftspresseschau. Ausführlich diskutiert werden heute die von der EZB beschlossenen Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft in der Corona-Krise.
Viele Kommentatoren sind wie die Neue Osnabrücker Zeitung der Ansicht, dass die Macht der Notenbanken in dieser Situation begrenzt sei. Der Notfallplan, den die Europäische Zentralbank nun beschlossen hat, zeigt vor allem dies. Es wird nicht die EZB sein, die Firmen in Schieflage durch diese Krise helfen wird. Diese Rolle fällt den einzelnen Ländern und der Europäischen Kommission zu. Ihre Hilfsprogramme sind gefragt. Immerhin, so die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe, erleichtere die EZB mit ihrem Corona-Paket den Geschäftsbanken die Kreditvergabe an den Mittelstand. Sie lässt den Kreditinstituten auch regulatorisch eine längere Leine. Man kann die EZB-Ratssitzung zweifelsohne als historisch bezeichnen. Die Märkte hatten sich aber mehr erhofft. Es darf auf keinen Fall so weit kommen, dass Banken ihre Kreditvergabe einschränken müssen. Insbesondere exportabhängige Unternehmen, aber auch Dienstleister brauchen nun vor allem Liquidität und somit die Unterstützung ihrer Hausbanken. Sinnvoll wären sicherlich auch staatliche Bürgschaften. Für die Süddeutsche Zeitung war von vornherein klar, die EZB würde es garantiert niemandem recht machen können. Nun sind die Beschlüsse da und man kann sagen, spektakulär sind sie nicht. Es ist richtig, dass die EZB den Leitzins nicht weiter gesenkt hat, der ohnehin bei 0% liegt. Fragwürdig ist es, dass sie bis zum Jahresende weitere 120 Milliarden Euro in Anleihenkäufe stecken will. Wohl aber hilft es, wenn Unternehmen, die vor dem Ruin stehen, Kredite bekommen, um die Krise durchzustehen. Das Handelsblatt sieht vor allem die Regierungen in der Pflicht. Die Wirtschafts- und Fiskalpolitik könnte den unweigerlich kommenden Konjunktureinbruch abfedern, insbesondere wenn sie international koordiniert würde. Die USA und China könnten im beiderseitigen Interesse ihre Strafzölle aussetzen. Der britische Premier Johnson könnte seine Drohung fallen lassen, die wirtschaftlichen Beziehungen zur EU Ende des Jahres notfalls zu kappen, sollte bis dahin kein Freihandelsabkommen ausgehandelt worden sein. Und alle WTO-Mitglieder sollten sich verpflichten, für die nächsten 6 Monate alle Importzölle, Einfuhrquoten oder Exportverbote für medizinische Hilfsmittel, Desinfektionslösungen und Seifen aufzuheben.
Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau. Wie kleine Unternehmen in Nordrhein-Westfalen unter der Corona-Krise leiden, dazu können Sie gleich mehr hören in Deutschland. Heute dann mit meiner Kollegin Ute Meier am Mikrofon. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Bis hierhin im Studio war Eva Barner.